Ich stehe an den Ufern der Themse in London, die einst als Hinrichtungsstätte genutzt wurden. Dies ist das Land des Hinrichtungsdocks, wo Piraten im 15. bis 19. Jahrhundert zum Galgen verurteilt wurden. Heute ist Wapping ein bekannter Stadtteil im Osten Londons, einen kurzen Spaziergang von der Tower Bridge und dem Tower of London entfernt. Dieser Ort hat eine reiche Geschichte von Piraten, Entdeckern und Seefahrern. Aber es gibt noch eine andere faszinierende Geschichte des Meeres, die aus diesem maritimen Vorort in London kommt. Wapping war der Geburtsort eines Mannes, dessen Leben hart war, durch Eigensinn, Arroganz und vorsätzlicher Ungehorsam. Nach vielen Jahren auf See und der Beherrschung von Sklavenschiffen, die Tausende von Sklaven transportierten, fand John Newton sich selbst deprimiert und schämte sich zutiefst für alles, was er getan hatte. Einige Zeit später schrieb er ein Gedicht, das heute das bekannteste und beliebteste Lied in der ganzen Welt geworden ist. Es ist ein Lied, das von Herzen kommt und geschrieben, weil das Leben eines Mannes verändert wurde. Er fand endlich inneren Frieden und Glück. Was hat sein Leben verändert? Nun, wir werden in der heutigen Sendung herausfinden, was passiert ist. Der Sklavenhändler Amazing Grace. Das goldene Zeitalter der Piraterie von 1650 bis 1730 inspiriert Bilder von vergrabenen Schätzen, halsbrecherischen Duellen und Segeln auf hoher See. Es war das Zeitalter kolonialer Expansion und Handels und Piraten durchstreiften die Meere und plünderten wertvolle Frachtschiffe. Viele Piraten waren erfahrene Seeleute, die entweder gezwungen wurden oder gewählt hatten, sich den Piratenschiffen anzuschließen. Einige der berühmtesten englischen Seeräuber wurden zu bekannten Namen, wie Henry Morgan, William, Captain Kidd, Calico Jack Rackham, Bartholomew Roberts und der gefürchtete Black Bird oder Edward Teach. Ein weiterer bekannter englischer Pirat war William Dampier. Er war ein Freibeuter oder ein Pirat, der von seinem König die Erlaubnis hatte, Schiffe anderer Länder anzugreifen. Er war auch ein Entdecker und Seefahrer im späten 16. Jahrhundert, der weit und breit umhersegelte. Diese Treppe, die Wapping Old Stairs, führt hinunter zum Hinrichtungsdock, dem Ort, an dem Piraten von den Admiralen über 400 Jahre lang gefangen, verurteilt und gehängt wurden. Der Galgen zum Hängen wurde vor der Küste errichtet, jenseits der Niedrigwasserlinie. Die Leichen der Piraten wurden hängen gelassen und zur Schau gestellt, bis sie dreimal von der Flut überschwemmt worden waren. Es steht immer noch hier, als eine Erinnerung an vergangene Tage, als Piraten wie Kapitän Kidd hier ihr Ende fanden. Ein weiterer berühmter Ort, der für Australier und Neuseeländer von besonderem Interesse ist das Bell's Inn, direkt neben dem Hinrichtungsdock. Das Gasthaus wurde von Samuel Butts geleitet, dessen Tochter Elizabeth James Cook heiratete, den Entdecker, Seefahrer und Kapitän in der Royal Navy, der in dem Gasthaus wohnte und am berühmtesten ist für seine Entdeckung und Kartierung Neuseelands und der Ostküste Australiens. Dieser Hafenvorort von London an der Themse hat seit Jahrhunderten einen starken maritimen Charakter. Im 17. Jahrhundert war es ein Ort für Schiffszimmerleute, Seeleute, Mastenbauer und allen anderen Gewerben, die Matrosen und Seeleute unterstützten. Einer dieser Schiffskapitäne war John Newton Senior. Und am 4. August 1725 wurde ihm und seiner Frau Elisabeth ein Sohn, John, hier in Wapping geboren. Elisabeth war religiös und lehrte ihrem Sohn christliche Prinzipien und Werte. Die Familie lebte hier glücklich und zufrieden, bis eine Tragödie geschah. John war fast 7 Jahre alt, als seine Mutter an Tuberkulose verstarb. Sein Herz war gebrochen. John verbrachte die nächsten 2 Jahre im Internat, bevor er bei seinem Vater und dessen neuer Frau in Everleigh, Essex lebte. John war undiszipliniert und widerspenstig geworden. Und dann, im Alter von 11 Jahren, nahm ihn sein Vater mit zur See, um eine Lehre auf einem Schiff der Handelsmarine zu beginnen. Seine erste vollständige Reise war auf einem der Schiffe seines Vaters. Newton fand seinen Vater distanziert und unnahbar. Und das beunruhigte den jungen Newton. Er unternahm 5 weitere Reisen während seiner Teenagerjahre bis zur Pensionierung seines Vaters im Jahr 1742. Zurück an Land arbeitete Newton im Büro eines Kaufmanns, bis er seine Arbeit verlor, aufgrund unruhigen Verhaltens und Ungeduld sowie Zurückhaltung. Dieser eigenwillige Ungehorsam wurde zum Muster für das Verhalten und den Lebensstil des jungen John. Im Jahr 1743, als er auf dem Weg nach Hause von einem Besuch bei einem Freund war, hielt er in einem Pub in Wapping. Er wurde gefangen genommen und in den Marinedienst an Bord der HMS Harwich zwangsrekrutiert. Zu dieser Zeit, als ein Marineschiff nicht genug Matrosen hatte, um das Schiff zu betreiben, ging eine Gruppe von Matrosen des Schiffes in die nahegelegenen Kneipen und zwang die jungen Männer, auf dem Schiff zu arbeiten. Obwohl Newton schließlich ein Fähnrich an Bord der HMS Harwich wurde, rebellierte er gegen die Disziplin der Royal Navy und versuchte zu desertieren. Er wurde erwischt, in Ketten gelegt und vor den Augen der 350-köpfigen Mannschaft bestraft. Newton wurde bis zur Taille ausgezogen, an das Gitter gefesselt, wo er ein Dutzend Peitschenhiebe erhielt und dann zu einem einfachen Seemann degradiert wurde. Trotz dieser Erfahrung blieb er arrogant und aufmüpfig. Schließlich überzeugte er seine Vorgesetzten, ihn auf die Pegasus zu entlassen, ein Waren- und Sklavenhandelsschiff, das nach Westafrika fuhr. Newton verstand sich nicht mit der Besatzung der Pegasus, und so ließen sie ihn 1745 in Westafrika zurück, bei einem Sklavenhändler namens Clow, der eine Zitronenbaumplantage auf einer Insel vor der Küste besaß. Aber Clow behandelte ihn grausam und er fand sich bald als Sklave von Clows afrikanischer Geliebten wieder. Sie missbrauchte und misshandelte Newton so sehr wie die anderen Sklaven. Newton war nur ein Diener von Sklaven. Seine Kleidung wurde bald zu Lumpen, er wurde verprügelt und gezwungen, um Essen zu betteln, nur um zu überleben. Es war eine der schlimmsten Zeiten seines Lebens. Als Newtons Vater von seiner Notlage erfuhr, bat er einen Freund, nach seinem Sohn zu suchen. Newton wurde 1747 gefunden und begann die lange Heimreise nach England. Vor der Küste von Donegal in Irland geriet das Schiff in einen gewaltigen Sturm und wäre beinahe gesunken. Vor dem Sturm hatte Newton begonnen, in der Bibel zu lesen. In Verzweiflung und Angst vor dem Ertrinken schrie er zu Gott um Hilfe. Obwohl er später zugab, dass er sich selbst nicht als im vollen Sinne des Wortes gläubig betrachtete. Aber nach dieser Erfahrung hat er versucht, Fluchen und Glücksspiel zu vermeiden. Aber überraschenderweise, trotz seiner jüngsten Erfahrungen, wollte Newton den Sklavenhandel nicht aufgeben. Er diente weiterhin als Maat und dann als Kapitän auf einer Reihe von Sklavenschiffen. Und all das geschah, bevor er 23 Jahre alt war. Der transatlantische Sklavenhandel vom 16. bis zum 19. Jahrhundert umfasste den Transport von versklavten afrikanischen Menschen, hauptsächlich nach Amerika. Die Portugiesen waren die ersten, die sich an diesem Handel beteiligten, mit der Sklavenschiffsreise nach Brasilien, und andere europäische Länder folgten bald. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wetteiferten westeuropäische Länder miteinander um die Schaffung überseeischer Reiche. Schiffseigner und Besatzung betrachteten die Sklaven als bloße Fracht, die so schnell wie möglich nach Amerika zu transportieren war. Die Bedingungen an Bord der Schiffe waren furchtbar und ekelerregend. Newton sah sich zunehmender Kritik gegenüber, weil er weiterhin am Sklavenhandel beteiligt war, nachdem er sich zum Christentum bekannt hatte. Aber er entschuldigte sein Handeln, indem er sagte, dass der Sklavenhandel eine akzeptierte Praxis der damaligen Zeit war und es gab Tausende von Sklavenhaltern in den Kolonien, die vom Sklavenhandel profitierten. Newton betrieb den Sklavenhandel weiter als Kapitän des Schiffes. Er wusste, dass sein Verhalten böse und grausam war, und sein Gewissen plagte ihn. Newton wurde über den Sklavenhandel zunehmend angewidert und verabscheute seine Rolle darin. Aber auch wenn er aus dem Sklavenhandel ausgestiegen war, konnte er seine Schuld nicht loswerden. Er fühlte sich schrecklich wegen all der schlechten Dinge, die er getan hatte. Er konnte einfach nicht vergessen, dass er Tausende von Menschen in ein Leben der Sklaverei geführt und ihr Leben für immer ruiniert hatte. Er konnte nicht vergessen, dass er kein Mitgefühl gezeigt hatte für seine Fracht, für diese Menschen. Er hatte sie unter Deck angekettet, um Selbstmorde zu verhindern. Die Sklaven wurden nebeneinander gelegt, um Platz zu sparen. Reihe um Reihe, einer nach dem anderen, bis in sein Schiff bis zu 600 Afrikaner gequetscht waren. Und wenn ein Sklave während der Reise krank wurde, wurde er über Bord geworfen, um zu verhindern, dass sich eine Infektion ausbreitet. John Newton erkannte, dass er schreckliche Dinge getan hatte und dass er nichts als ein Schuft war. Und er fühlte sich erbärmlich, voller Schuldgefühle. In seiner Verzweiflung, inneren Frieden zu finden, wandte er sich der Religion zu und begann, die Bibel zu studieren, zusammen mit den Schriften der Reformatoren Johannes Calvin und Martin Luther. Als er die Bibel las, machte er die Entdeckung, die sein Leben für immer verändern sollte. Er hat die Gnade entdeckt, und sie ist absolut erstaunlich. Er entdeckte, dass Gott nicht aufhört, dich zu lieben, selbst wenn du Fehler machst und versagst, sogar wenn du absolut schlecht bist und immer wieder Fehler machst. Gott wird nicht aufhören, uns zu lieben. Gott versteht unser Versagen und er liebt uns trotzdem. Das ist Gnade. Das ist Gottes Geschenk. Hier steht es in Epheser Kapitel 2 und Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch selbst. Es ist eine Gabe Gottes. Schließlich dämmerte es Newton, dass Gott uns vergibt für die Fehler, die wir gemacht haben. Egal wie groß sie sind, wie schlecht oder hässlich sie auch sein mögen. Und es spielt keine Rolle, wie oft wir denselben Fehler schon gemacht haben. Gott vergibt uns immer noch vollständig und gründlich. John Newton erkannte, dass Gott die Sünde hasst, aber er liebt den Sünder. Gott hasst Fehler, aber er liebt die Menschen, die sie machen. Wir verdienen Gottes Liebe und Vergebung nicht, aber Gott liebt uns trotzdem und wird nie aufhören, uns zu lieben. Das ist Gottes erstaunliche Gnade. Das ist ein einzigartiges christliches Konzept und ein Thema, das nur in der Bibel zu finden ist. Und es hat Newtons Leben für immer verändert. Endlich hatte er inneren Frieden. Seine Schuldgefühle waren weg. Ihr seht, das christliche Leben ist kein fehlerfreies Leben. Aber es kann ein schuldfreies Leben sein. Newton war so überwältigt von dieser erstaunlichen Gnade, dass er die gute Nachricht mit allen teilen wollte. Ein Gefühl des Dienens begann in ihm zu wachsen und Newton studierte, um Pfarrer zu werden. Nach mehreren Jahren des intensiven Studiums und Engagements kündigte er seinen Job in Liverpool und nahm eine Stelle als Kirchenpfleger in der anglikanischen Kirche von St. Peter und Paul in Olney, Buckinghamshire an. Olney ist eine Marktstadt etwa 90 Kilometer nördlich von London. Es ist umgeben von schöner englischer Landschaft und ist berühmt für sein jährliches Pfannkuchenrennen, das erstmals im Jahr 1445 begann, als eine Hausfrau die Kirchenglocke hörte und mit ihrer Bratpfanne nach draußen rannte und schwenkte ihren Pfannkuchen, damit er nicht an der Pfanne kleben blieb, während sie zur Kirche lief. Die Tradition wird seither fortgesetzt und heute am Faschingdienstag jedes Jahr ziehen die Frauen von Olney eine Küchenschürze an und ein Kopftuch wie die erste Hausfrau und in einer Bratpfanne wenden sie ihren Pfannkuchen, während sie vom Marktplatz zur Kirche von St. Peter und St. Paul rennen, eine Entfernung von über 400 Metern. Newton kommt 1764 in Olney an und trat sein Amt als Pfarrer an, genau in dieser Kirche, St. Peter und St. Paul. Er erhielt ein mageres Gehalt von 60 Pfund im Jahr zum Leben, was heute etwa $20.000 entspricht. Zu dieser Zeit war Olney ein Dorf mit einer Bevölkerung von etwa 2500 Einwohnern, dessen Haupterwerbszweig Schnürsenkel waren. Sie lebten in den Höfen und Gassen jenseits der High Street. Der größte Teil der Bevölkerung waren Analphabeten und arm. Und während die Handwerksbetriebene während der industriellen Revolution schwanden, drohten viele Schnürsenkelmacher zu verhungern. Das beunruhigte John Newton und das veränderte den Menschen, der in der Vergangenheit die Menschen als bloße Ware zum Kaufen und Verkaufen behandelt hatte, empfand nun großes Mitgefühl mit den Bedürftigen. Er wollte verzweifelt helfen. Ein wohlhabender Kaufmann, John Thornton, erklärte sich bereit, John Newtons kärgliches Gehalt mit zusätzlichen 200 Pfund pro Jahr aufzustocken, damit er den Armen in der Gegend mit Lebensmitteln und Grundbedarf helfen konnte. John wurde bald bekannt für seine seelsorgerische Betreuung für die Menschen in Olney und auch ein einflussreicher Prediger. Newtons Predigten waren zu dieser Zeit einzigartig, denn er teilte viele seiner eigenen Kämpfe und Erfahrungen mit seiner Gemeinde. Er teilte mit ihnen, wie er sich abmühte mit der Last der Schuld, die er aufgrund seiner Verwicklung in den Sklavenhandel und die Fehler der Vergangenheit hatte. Er teilte den Frieden, den er in seinem Glauben an Gott gefunden hatte und die Gewissheit, dass ihm vergeben worden war. Bald kamen viele Menschen, um ihn predigen zu hören, und eine Empore musste an die Kirche angebaut werden, um die Menschenmassen unterzubringen, die kamen, um ihn sprechen zu hören. Im Jahr 1767, 3 Jahre nach Newtons Ankunft, ist William Cowper, der Dichter, nach Olney gezogen. Cowper war einer der beliebtesten, populärsten Dichter seiner Zeit und gilt als einer, der die Richtung der Poesie des 18. Jahrhunderts änderte, indem er über das alltägliche Leben schrieb und Szenen aus der englischen Landschaft. Für die Neujahrspredigt ein paar Jahre später betonte Newton die Wichtigkeit, Dankbarkeit auszudrücken gegenüber Gott für seine Liebe und Barmherzigkeit. Er sprach über die Geschichten des Neuen Testaments, vom verlorenen Sohn und von der Heiligung des blinden Mannes. Und er endete mit seiner eigenen persönlichen Geschichte der Erlösung und der Annahme der Gnade Gottes. Er schrieb eine Hymne, um die Predigt zu illustrieren, an diesem Neujahrstag im Jahr 1773. Es war ein kraftvoller, persönlicher Ausdruck seiner eigenen Lebenserfahrung. Er begann mit den mittlerweile berühmten Worten: Amazing Grace, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der einen Unglücklichen wie mich gerettet hat. Es ist nicht bekannt, ob die Verse musikalisch begleitet wurden, denn zu der Zeit hatten die Hymnen keine spezielle Musik mit ihnen verbunden, wie sie es heute tun. Das Lied wurde erstmals 1779 gedruckt, in Newton und Cowper's Olney Hymns. Newton kombinierte 280 seiner eigenen Hymnen mit 68 von Cowper's, in dem, was später die beliebten Olney Hymns wurden. Die berühmtesten dieser Hymnen wurde zuerst Rückblick und Erwartung des Glaubens genannt. Obwohl nicht bekannt ist, wie genau, hat das Lied seinen Weg in die Vereinigten Staaten gemacht und es wurde dort sehr populär. Es wurde unter dem Titel Amazing Grace bekannt. Im Jahr 1835 hat William Walker, ein amerikanischer Baptistenliedermacher, die Strophen mit einer Melodie mit dem Namen New Britain, welche die Melodie ist, die wir heute alle kennen und lieben, versehen. Walkers Tune Book of Songs, Southern Harmony, war ungeheuer populär und verkaufte über 600.000 Exemplare, als die Bevölkerung von Amerika nur etwa 20 Millionen betrug. Die 6. Strophe von Amazing Grace, die mit »Wenn wir hier sind, 10.000 Jahre« beginnt, wurde nicht von Newton geschrieben, sondern wurde von Harriet Beecher Stowe hinzugefügt, die dieses Lied verwendete in ihren Antisklaverei-Roman »Onkel Toms Hütte«. Das Lied, mit seiner einfachen Botschaft, dass Vergebung und Erlösung möglich sind, unabhängig von den begangenen Sünden, berührte das Herz von vielen seiner Zuhörer. Die Botschaft, dass ihr von euren Kämpfen und Verzweiflung durch die große Barmherzigkeit Gottes befreit werden könnt, ist eine Botschaft der Hoffnung. Obwohl es ein geistliches Lied ist, erscheint es sogar gelegentlich in den Charts der populären Musik. Man schätzt, dass es häufiger als 10 Millionen Mal pro Jahr gespielt wird. Im Jahr 1779, nach 16 Jahren in Olney, wurde John Newton eingeladen, Rektor der St. Mary Volnoth Kirche in der Lombard Street, London zu werden. John wurde bei den Christen vieler Konfessionen beliebt. Und viele Menschen kamen, um seine Predigten über Gott und seine erstaunliche Gnade zu hören. St. Mary Volnoth ist eine wunderschöne Kirche im barocken Stil. Sie ist eine der schönsten Queen Anne-Kirchen, entworfen von dem damals berühmten Architekten Nicholas Hawksmoor. Heute ist die Kirche immer noch ein Ort des Gebets und der Besinnung. Junge Christen und Menschen, die mit ihrem Glauben kämpften, kamen nach St. Mary's, um mit John Newton zu sprechen und seinen Rat zu suchen. Unter ihnen waren bekannte Persönlichkeiten der Gesellschaft, darunter ein junger William Wilberforce, ein Parlamentsabgeordneter und Philanthrop. Newton wurde ein Mentor von Wilberforce und hatte einen großen Einfluss auf ihn, besonders in Bezug auf die Übel des Sklavenhandels. Wilberforce erwog ernsthaft, die Politik zu verlassen. Aber Newton überzeugte ihn, im Parlament zu bleiben und dort Gott zu dienen. Wilberforce nahm seinen Rat an und blieb in der Politik. Er widmete sein Leben im Parlament dem Kampf gegen den Sklavenhandel. Newton und Wilberforce arbeiteten zusammen im Kampf für die Abschaffung der Sklaverei und 34 Jahre nach Newtons Rücktritt aus dem Sklavenhandel veröffentlichte er ein eindringliches Pamphlet, Gedanken über den Sklavenhandel, indem er seine Reue über seine Beteiligung an diesem furchtbaren und grausamen Handel beschrieb. Newton schickte Kopien an jeden Abgeordneten und lebte, um zu sehen, wie die britische Regierung das Sklavenhandelsgesetz von 1807 verabschiedete, das den Sklavenhandel im britischen Reich verbot und letztlich zum Sklavenabschaffungsgesetz von 1833 führte. Geplagt von schlechter Gesundheit und nachlassendem Sehvermögen verstarb Newton am 21. Dezember 1807 in London. Er wurde neben seiner Frau begraben, in St. Mary Woolnough in London. Aber später wurde sie unbestattet, in der St. Peter und St. Paul Olney Kirche im Jahr 1893. Und so wurde John Newton, der Sklavenhändler, der Gottes erstaunliche Gnade erfahren hat, hier neben seiner Frau begraben auf dem Kirchhof von Olney. An ihn erinnert eine selbstverfasste Grabinschrift vor seinem Tod. Sie lautet: John Newton, Angestellter, einst ein Ungläubiger und Wüstling, ein Diener von Sklaven in Afrika, wurde durch die reiche Barmherzigkeit unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus bewahrt, wiederhergestellt, begnadigt und berufen, den Glauben zu predigen, für den er lange zerstörerisch gearbeitet hatte, fast 16 Jahre als Kurator dieser Gemeinde und 28 Jahre als Rektor von St. Mary Woolnough. John Newton beschrieb sich selbst in einem einfachen Satz: Ich bin ein großer Sünder, aber Christus ist ein großer Retter. Seine Geschichte gibt uns allen Hoffnung. Selbst der größte Sünder kann letztendlich sinnvolle Buße tun und Vergebung und inneren Frieden finden. Du siehst, Gott liebt dich nicht, weil du bist, wer du bist, wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was er ist und was er getan hat. Gott hat dich erschaffen, er liebt dich und das war's. Nichts ändert das. Er liebt dich an deinen schlechten Tagen genauso sehr wie an deinen guten Tagen. Seine Liebe ist nicht leistungsorientiert. Gott sieht dich an und sagt: Ich habe mich entschieden, dich zu lieben und nichts wird mich davon abhalten. Das ist Gnade. Und es ist absolut erstaunlich. Sie vergibt nicht nur. Sie verändert, verwandelt jeden neu, der sich auf eine Beziehung mit Jesus einlässt. Wenn ihr diese Gnade erfahren wollt und wahren, inneren Frieden und Glück finden wollt, warum bitten wir nicht gleich jetzt im Gebet darum? Lieber himmlischer Vater, wir haben alle Fehler im Leben gemacht und haben Dinge getan, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Wir sind Sünder, aber wir sind so dankbar, dass du uns immer noch liebst und uns vergibst, wenn wir Jesus annehmen und unsere Sünden bereuen. Danke für deine unglaubliche Gnade, die uns rettet, auch wenn wir es nicht verdient haben. Bitte lass dein Angesicht leuchten über uns und schenke uns Frieden. Wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Amazing Grace ist das populärste Lied, das je geschrieben wurde. Es wird mindestens 10 Millionen Mal jedes Jahr auf der ganzen Welt gesungen. Dahinter verbirgt sich eine faszinierende Geschichte, die Kontinente, Kulturen und Jahrhunderte umspannt. Sie wurde von einem berüchtigten Gotteslästerer geschrieben, einem rebellischen Seemann, einem Sklavenhändler. Es ist eine Botschaft aus dem Herzen eines Mannes, dessen Leben durch seinen Glauben an Gott verändert wurde. Ein Mann, der inneren Frieden und Glück gefunden hat durch Gottes Gnade. Erstaunliche Gnade. Wenn Ihnen die heutige Reise nach London und Olney gefallen hat, in den Fußstapfen von John Newton und unsere Überlegungen zum biblischen Thema der Gnade, dann besuchen Sie uns nächste Woche wieder, wenn wir eine weitere Reise des Lebens gemeinsam erleben. Bis dahin, denkt an das endgültige Ziel, der Reise des Lebens. Jetzt sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von Ihren Augen. Es wird keinen Tod geben, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen.